Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wort zum Sport, dem Podcast des Landessportbundes NRW. Hier dreht sich alles rund um den organisierten Sport in NRW. Mein Name ist Sina Barlock. An meiner Seite auch heute unser Pressesprecher Frank-Michael Rall. Hallo Frank-Michael.
Hallo Sina.
Immer wieder lesen oder hören wir leider von sexuellem Missbrauch in Sportvereinen. Gerade die negativen Beispiele aus dem Spitzensport wie im Deutschen Schwimmverband und der Fechthochburg Tauberbischofsheim haben ein großes Medienecho erzeugt.
Aber auch, wie eine Studie zuletzt ergeben hat, im Breitensport ist es natürlich ebenfalls so, dass es dort zu Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen kommt. Deshalb wollen wir uns heute in diesem Podcast mit dem LSB-Betroffenenrat beschäftigen. Was macht er eigentlich? Wer arbeitet dort mit? Kann ich mich dort auch selber engagieren? Dies und noch einige Dinge mehr wollen wir heute besprechen.
Das werden wir natürlich nicht alleine tun, sondern haben uns kompetente Gäste eingeladen. Wir begrüßen Dr. Birgit Palzke, unsere Fachperson zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Hallo Birgit.
Hallo.
Ebenfalls am Tisch sitzt Nadine Dobler. Sie war aktive Fußballerin, ist Gründerin der Beratungsstelle Anlauf gegen Gewalt und ebenfalls Mitglied im Betroffenenrat. Hallo Nadine.
Hallo.
Birgit, ich habe dich gerade als Fachperson vorgestellt. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen davon, wie dein Werdegang im Thema sexualisierte Gewalt war.
Das ist eine lange Geschichte. Ich habe ja schon 1996 zusammen mit Michael Klein eine Studie zu sexualisierter Gewalt im Sport gemacht. Und von daher war auch im LSB bekannt, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Und der LSB hat ja auch als, man kann fast sagen, einzige Organisation 1996 schon angefangen, die Ergebnisse der Studie auszuwerten und auch ist auch schon aktiv geworden. Also hat verschiedene Fortbildungen aufgesetzt, hat Materialien entwickelt, sodass die Sportvereine etwas gegen sexualisierte Gewalt im Sport unternehmen können. Und ich wurde dann, ich weiß gar nicht genau, wann es war, ich glaube 2016, gefragt, ob ich als unabhängig beauftragte Person für den Landessportbund aktiv werden könnte. Und da ich da gerade in Pension gegangen bin, habe ich gerne zugesagt, in der Funktion mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zunächst ging es ja vor allen Dingen um Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt. Und es kam aber dann doch immer mehr das Thema Aufarbeitung in den Fokus. Und uns wurde immer klarer, dass Aufarbeitung nicht passieren kann, ohne Betroffene selber mit einzubeziehen. Also es ist ja so, dass oft über sexualisierte Gewalt und über Menschen gesprochen wird, die sexualisierte Gewalt erfahren. Wir wollten aber mit Betroffenen sprechen. Und so kam dann der Beschluss, zu versuchen, einen Betroffenenrat zu initiieren. Das war, ich glaube, 2020, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, würde ich auch so sagen. Ungefähr da zu der Zeit war es.
Das heißt, im Grunde kann man sagen, diese Einrichtung des LSB-Betroffenenrats ist quasi fast eine logische Konsequenz aus den vorherigen Bemühungen und Aktivitäten. Nadine, was genau wird denn dort in dem Betroffenenrat thematisiert? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also erstmal muss man sich das vorstellen, dass mit Betroffenen gesprochen wird und halt auch von Personen, die sie im Themenfeld sich einfach sehr lange auskennen und sehr lange schon unterwegs sind und versuchen, Strukturen und auch Kultur sozusagen im Sport zu ändern. Und wir als dort in diesem, in dem Betroffenenrat als Betroffene sind halt sozusagen der Spiegel, an dem man halt alles testet oder die eigenen Gedanken oder die eigenen Pläne, die man so hat, um Prävention umzusetzen, um weiterzukommen im Thema zu besprechen. Und wir haben halt, können auch eigene Themen mitbringen, wenn gerade aktuelle Themen im Sport sind, wieder irgendwie was aufploppt. Oder jeder hat tatsächlich natürlich auch seine eigene Geschichte, die mehr oder minder gut oder eben halt auch schlecht in diesem Sportsystem behandelt worden ist. Und das ist halt total fruchtbar, sich da zu vernetzen, und weil jeder von einer anderen Perspektive kommt, jeder von einer anderen Stelle kommt, aber die Basis halt die gleiche ist und das Netzwerk da halt wichtig ist, um...
Das heißt, du würdest sagen, jetzt nach den ersten 3-4 Jahren, man merkt, dass dieser Betroffenenrat schon was wirken konnte.
Ja, man wirkt also über seine eigene Wirksamkeit hinaus, was ich halt tatsächlich wichtig finde für jeden Einzelnen, dass man irgendwie die eigene Wirksamkeit wieder spürt, auch wenn man sich jetzt das nicht so vorstellen kann, als wenn man was einbringt und dann wird das sofort geändert und damit gearbeitet. Aber also die alleinige Präsenz ist schon wirksam, dass sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird, dass man, also das ist schwierig zu erklären. Also als ich habe immer so den Eindruck, wenn ich als Betroffene irgendwo hinkomme, in dieser Rolle auch und nicht in der Rolle der Ansprechperson, der Anlaufstelle, dann hat das immer eine andere Wirkung in einem Raum oder gerade in einem Raum von Sportfunktionären. ihr lacht, ja, das ist anders und das ist halt Zurückgewinnen von Wirksamkeit einfach. Und das hat, glaube ich, jeder Einzelne so ein bisschen, egal ob er anonym auftritt, was ja möglich ist, oder halt in Person. Aber das ist einfach spürbar. Und darüber hinaus kann man dann tatsächlich auch konkret Themen ansprechen und konkret Dinge verändern wollen.
Ich glaube, das, was du dann ja auch gerade sagst, ist ja auch immer noch dieses große Thema, was dahinter steckt, ne? Enttabuisierung, also dass halt auch mal offen darüber kommuniziert wird. Birgit, würdest du einschätzen, dass da auch durch eure Arbeit auch ein bisschen mehr das Thema nochmal in den Fokus rückt und man da mehr drüber spricht?
Ja, das ist ja eines der Hauptprobleme, dass sexualisierte Gewalt immer so als individuelles Problem im schlimmsten Fall dann auch noch der Opfer angesehen wird. Und es ist ein Thema, klarzumachen, dass sexualisierte Gewalt ein gesellschaftliches Thema ist, also ein politisches, ein soziales Thema. Und dass es eben wichtig ist, Betroffenen auch eine Stimme zu geben. Das ist ja in dem Thema immanent. Also eins der Hauptprobleme bei sexualisierter Gewalt ist ja, dass die Betroffenen nicht darüber sprechen dürfen, können, beziehungsweise wenn sie darüber sprechen, ihnen oft nicht geglaubt wird. Und von daher ist also ein ganz wichtiges Element der Arbeit zum Thema sexualisierter Gewalt, den Betroffenen eine Stimme zu geben, also ihnen zu glauben und deutlich zu machen, dass es eben ein Thema ist, was alle angeht und nicht nur jetzt die Betroffenen selber. Von daher ist das für mich eins der Hauptaspekte der betroffenen Arbeit. Wobei, wir dürfen uns das jetzt nicht so vorstellen, dass Betroffene in den Betroffenenrat kommen und dann da ihre Geschichte erzählen müssten. Also sie dürfen natürlich sprechen darüber, aber da geht es ja nicht schwerpunktmäßig drum. Es ist ja im Betroffenenrat nicht das Ziel, jetzt zum Beispiel therapeutisch einen individuellen Fall aufzuarbeiten, sondern es ist tatsächlich eine politische Intention, also das in die Öffentlichkeit zu bringen und auch die Maßnahmen, die Institutionen ergreifen, so zu gestalten, dass sie wirklich im Sinne der Betroffenen sind. Weil oftmals denken sich ja Leute irgendwie vielleicht wohlwollend was aus, was aber dann gar nicht gut ist für die Betroffenen. Und da braucht es auch ein Korrektiv. Und das ist auch eine Aufgabe des Betroffenenrates, also bei Maßnahmen zu gucken, ja, passt das denn wirklich oder ist das wirklich im Sinne von den Betroffenen oder wird wieder über ihren Kopf hinweg irgendwas verhandelt? Und deshalb ist es absolut notwendig, auch alle Maßnahmen mit Betroffenen zu besprechen. Und was Nadine gerade ansprach, die Wirksamkeit ist ja auch heilend. Also wenn ich spüre, dass ich was tun kann, dass ich das in die Öffentlichkeit bringen kann, dann wird meine Stimme ja gehört. Und insofern ist das zwar eine politische Arbeit im Betroffenenrat, aber sie hat meines Erachtens durchaus auch eine heilende Wirkung.
Habt ihr, Nadine oder Birgit, wer antworten möchte, habt ihr spezielle Zielsetzungen jetzt für die Arbeit des Betroffenenrats, sagen wir mal in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Was ist so das Nächste, was ihr euch da vorstellt? Ist das noch eine stärkere Wahrnehmung oder inhaltlich? Was könnt ihr denn dazu vielleicht uns sagen?
Also ein Hauptziel ist, Betroffene zu ermutigen, sich zu melden und auch mitzumachen. Also das heißt, das sind zwei verschiedene Sachen. Also einmal wollen wir Betroffene ermutigen, das Leid, was sie im Sport erfahren haben, wirklich zu melden, öffentlich zu machen, eine Wiedergutmachung zu fordern, also wirklich ihre Interessen auch durchzusetzen. Zum anderen wollen wir natürlich auch, dass noch mehr Betroffene im Betroffenenrat selber mitmachen. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge. Also ein Ziel des Betroffenenrats war am Anfang auch so ein betroffenes Netzwerk wirklich aufzubauen, wo Betroffene sich untereinander austauschen können und vernetzen können, auch praktische Hilfestellung leisten können. Dieses Netzwerk ist bisher noch nicht entstanden. Also ich würde auch sagen, dass Aufarbeitung im Sport, wenn überhaupt, erst sehr am Anfang ist.
Ja, ich würde das, ergänzen wollen. Also dass dieses Netzwerken zum einen natürlich total praktisch wichtig ist, weil jeder von einer anderen Ebene kommt, eine andere Perspektive hat und vielleicht also rein praktisch Anträge schon gestellt hat, die andere nicht haben, weiß, wo was zu finden ist und so weiter. Aber gerade diese politische Arbeit ist halt ist nicht so ganz einfach im Sport, das Sportsystem zu verstehen. Also das ist, da muss man schon irgendwie sich mit befassen wollen. Und es ist halt auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu ändern. Was vielleicht von außen gesehen total logisch erscheint, jetzt hier Dinge ändern zu wollen. Wenn man dann in dem System ist, ist es gar nicht mehr so logisch. Und das ist gerade, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwierigkeit von betroffenen Arbeit im Sport, weil es wenig Akteure gibt, also wenig Betroffene, die das irgendwie auf sich nehmen wollen oder können. Das ist oft halt tatsächlich immer dieselben Personen sind, die man dann immer irgendwo sieht und hört. Und da wäre es natürlich schon toll, wenn es einfach mehr gäbe, die sich das antun wollen.
Ja, ihr habt es jetzt gerade schon angeschnitten, dass ihr ja noch auf der Suche seid nach neuen MitstreiterInnen. Kann man da einfach selber, also einfach mitmachen oder muss man spezielle Anforderungen erfüllen?
Ja, es ist möglich, sich erstmal einfach zu melden und das Interesse zu bekunden. Und damit ist auch keine Verpflichtung verbunden. Also ich kann mir vorstellen, dass Betroffene dann auch jetzt denken, oh, da muss ich jetzt dann direkt politische Arbeit machen und da muss ich bestimmte Fähigkeiten haben oder muss ich mit Presse reden können. Das ist alles nicht notwendig. Also es ist möglich, das zu tun, aber jede betroffene Person kann sich so einbringen, wie es ihr entspricht. Also sie kann auch, wenn sie will, erstmal nur kommen und sich hinsetzen und zuhören. Also und langsam einen Einstieg machen und dann gucken, ist das was für mich, kann ich das auch verkraften, kann ich das verarbeiten, mich mit dem Thema immer wieder auseinanderzusetzen, gibt es mir Stärke? Und die meisten, die bisher gekommen sind, haben gesagt, dass es sie gestärkt hat, auch wenn sie vielleicht gar nichts gemacht haben, also äußerlich gesehen nichts gemacht haben, außer zu kommen und dabei zu sein. Das stärkt schon die anderen.
Ihr habt gesagt, dass es ja wichtig ist, auch, dass sich eben Betroffene auch melden noch mehr. Euch, sagen wir mal, als Fachperson hat es natürlich nicht überrascht, die Studienergebnisse vor ein, zwei Jahren, dass eben auch im Breitensport sehr viel auf diesem, sagen wir mal, Segment passiert. Was hat sich da verändert? Ist das, sag ich mal, ein Teil des Sports, den man akzeptieren muss? Oder habt ihr das Gefühl, dass sich im Grunde einfach nur mehr jetzt sensibilisiert fühlen, sich dazu auch zu äußern? Wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, also das ist ja immer das, was passiert, wenn Prävention passiert, dann passieren plötzlich auch, hat man plötzlich ganz viele Fälle. Also kann man das so oder so sehen. Ne? Man kann sagen, die Prävention wirkt und es äußern sich einfach mehr Menschen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt zahlenmäßig mehr ist, wie es war, sondern einfach, dass es mehr rauskommt. Also es ist ja auch immer, also das, was wir an der Anlaufstelle mitbekommen, ist halt auch immer mehr psychische Gewalt, gar nicht sexualisierte Gewalt, beziehungsweise psychische Gewalt ist dann das, was gemeldet wird. Mhm. Und wenn man länger redet, ist es meistens auch nicht alleine. Oder geht das dann weiter? Aber das ist halt einfacher zu melden erstmal. Und da hören wir ganz oft irgendwie, dass das nicht erkannt wird oder nicht anerkannt wird oder bagatellisiert wird. Das ist, glaube ich, immer noch. Also das ist halt einfach runterzureden und zu bagatellisieren und vor sexualisierter Gewalt. Also da ist immer noch, was die Birgit eben auch schon angesprochen hat, dieses Tabu. Und dieses Schambehaftete darüber zu sprechen, auch diesen Schaden von meinem Verein abzuhalten oder gerade im Breitensport, wenn es kleine Vereine sind, das haben wir schon auch häufig mitbekommen, dass Ansprechpersonen oder Verantwortliche in diesen Vereinen gesagt haben, das müssen wir erstmal hier alles bei uns behalten und das darf auf keinen Fall nach außen kommen. Und das ist natürlich für Betroffene schrecklich, also wenn dann intern noch irgendwie das Geheimnis groß gehalten wird. Und bis wir da sind, das dauert, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen, aber so ganz allgemein, ganz von oben betrachtet, finde ich schon, dass sich viel Dinge tun, dass sich ein Bewusstsein ändert, dass es so ein bisschen auch eine mehr Selbstverständlichkeit kriegt, darüber zu reden. Also ich sage immer, es ist selbstverständlich, ich kann jedem einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten oder nicht nur anbieten, sondern ich kann verlangen, den zu tun. Das hinterfragt kein Mensch. Mhm. Und Prävention sexualisierter Gewalt ist erstmal, oh Gott, warum ist hier was passiert? Oder so ein Verdacht kommt dann gleich auf. Und das schwindet, glaube ich, so ein bisschen. Also ich hoffe es auch, vielleicht ist es auch mehr Wunschdenken.
Dein Eindruck, Birgit?
Naja, beim Thema Gewalt geht es ja immer darum, was ist normal und was nicht. Also ich bin ja schon ein bisschen älter und ich komme von einem Dorf. Und in dem Dorf, wo ich war, da war es ganz selbstverständlich, dass die Lehrerin die SchülerInnen schlägt. Das war so. Ich bin auch geschlagen worden, weil ich 3 Wörter falsch von der Tafel abgeschrieben habe. Und wenn bei mir im Dorf jemand gesagt hätte, das ist Gewalt, da hätten alle im Dorf gesagt, die spinnen doch, das ist normal. Das ist nicht Gewalt, das ist normal, das ist eine Erziehungsmethode. Und von daher ist es zumindest in dem Grenzbereich immer eine Frage des gesellschaftlichen Diskurses dazu. Mhm. Also was ist normal und was nicht? Und das spielt natürlich gerade bei sexualisierten Übergriffen auch immer eine Rolle. Also das hat ja die MeToo-Bewegung auch gezeigt. Ist es normal, einer Frau auf den Hintern zu klopfen oder normal, eine Frau hinterher zu pfeifen? Ist es normal, der an den Busen zu packen beim Oktoberfest und so weiter und so fort? Die einen sagen, es ist normal und die anderen sagen, es ist Gewalt. Und es ist immer die Frage, wer hat die Macht zu definieren, was ist normal und was nicht. Und da ändert sich im Moment in Bezug auf sexualisierte Gewalt seit der MeToo-Bewegung und schon einiges. Und auch im Sport geht es ja jetzt darum, das zu diskutieren. Was ist normal? Was gehört zum Trainingsalltag dazu? Ich muss ja natürlich, wenn ich im Leistungssport zum Beispiel bin, auch Grenzen überschreiten, sonst werde ich keine Leistung bringen. Aber die Frage ist, welches Verhalten ist dann noch ethisch gerechtfertigt und welches nicht? Und wer bestimmt das? Und diese Diskussion ist insofern wichtig, als im Vorfeld auch von schweren Taten, also wie Vergewaltigung und sexueller Gewalt, also strafrechtlich relevanten und immer schon unumstritten als Gewalt bezeichneten Formen, fallen ja auch nicht vom Himmel, sondern das ist so, dass die Täter in der Regel so mit leichten Übergriffen anfangen, wo man auch noch sagen kann, ach ja, ist ja Zufall oder habe ich nicht so gemeint und so weiter. Und so dann auch Kinder und Jugendliche austesten. Also welches Kind wehrt sich, welches Kind beschwert sich bei den Eltern? Nee, da gehe ich dann vielleicht nicht weiter. Und bei welchem Kind kann ich das eben machen? Weil niemand im Umfeld einschreitet, weil niemand sagt, nee, das ist nicht normal. Und da geht es dann immer weiter bis hin zu extremen Formen sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt. Und von daher ist diese Diskussion, was ist normal und was nicht, elementar wichtig und lässt sich nicht abtrennen. Also ich kann nicht sagen, ja, Vergewaltigung, die wollen wir natürlich nicht, aber so ein bisschen mal über die Grenze gehen, das ist nicht so schlimm. Und da muss einfach auch die Diskussion geführt werden.
Das ist tatsächlich auch was ich immer wieder von Betroffenen höre, die sich auch bei uns melden, dass sie gar nicht den Täter, also natürlich den Täter beschuldigen und ein Groll und Wut auf diesen Täter haben, aber vielmehr das Umfeld beschuldigen, weil einfach offensichtlich war, was passiert und keiner eingeschritten ist und keiner sich getraut hat oder nur Gerüchte immer weiter waberten und aber keiner eingeschritten ist. Und das ist eigentlich der eigentliche Vorwurf und das eigentliche Schlimme, was viele Betroffene äußern. Und da hingegen, und da kann man halt, finde ich, ansetzen, weil man wird keinen Täter dazu bringen, Taten zu machen, aber, oder ist ihm vielleicht unbequem zu machen, wie auch immer, aber das Umfeld so zu schulen oder ein Bewusstsein dahin zu kriegen, dass Dinge einfach nicht gehen. Und gerade diese Grooming-Sachen, wo es zum Beginn, wo es kommt und was auch immer mehr natürlich über Social Media geht, dass das auffällt und dass das nicht geduldet ist einfach.
Ja, das passt so ein bisschen zu meiner Frage, die ich jetzt gerade noch hatte. Was kann ich denn tun, wenn ich selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bin? Ihr habt jetzt gerade gesagt, vieles ist ja dann so ein schleichender Prozess. Beziehungsweise, was würdet ihr auch sagen, wenn ich das jetzt wahrnehme? Also wann ist so der Moment, wo man dann halt sagen kann, also das fängt ja meistens mit einem unguten Gefühl irgendwie an, man hat so einen Verdacht, aber wann ist so der Schritt, dass man dann mal tätig werden kann und wie kann ich eigentlich tätig werden?
Also das Wichtigste ist, dieses ungute Gefühl wahrzunehmen und mit jemandem darüber zu sprechen, sich auszutauschen. Es gibt ja inzwischen in vielen Vereinen auch eben die Ansprechpersonen. Und wichtig ist auch dann erstmal Ruhe zu bewahren. Also dann direkt also ein Geschrei zu machen und zu sagen, das ist ein Täter. Das kann ich ja bei so einem, ich sage mal in Anführungsstrichen, leichten Übergriff ja gar nicht unbedingt wissen. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Person irgendwas gemacht hat, ohne irgendeine böse Absicht. Dann ist es aber auch leicht, aus der Welt zu räumen. Dann kann die Ansprechperson oder ich kann selber die Person ansprechen und dann ist ganz klar, da wird hingeguckt und das soll sie nicht nochmal machen. Und entweder hört es dann auf und es ist gut, oder aber sie macht dann doch weiter und dann ist es eben nicht gut. Ich finde, es ist wichtig, das Reden über Grenzen zu normalisieren. Also, dass es ganz normal ist, dass ich darüber spreche, das und das ist mir unangenehm und ich möchte das nicht. Punkt. Und wenn dann die Reaktion direkt ist, ja, willst du mich zum Täter machen? Nein, will ich nicht. Ich möchte nur, dass dieses Verhalten aufhört. Und wenn wir es schaffen, so eine ganz, ich sag mal, normale Kultur des Redens über Grenzen zu implementieren, dann ist das sicherlich eins der besten Schutzfaktoren gegen sexualisierte Gewalt und, weil ja immer wieder auch die Diskussion kommt, ja, die Trainer wissen jetzt gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen, das bringt auch den Trainern Sicherheit. Wenn ich dem Trainer direkt sage, wenn mir was unangenehm ist, dann kann er sich darauf einstellen. Wenn ich das natürlich nicht sage, und denke, ja, der will ja mir ja nichts Böses. Es ist völlig egal, was der Trainer will oder nicht will. Ich darf sagen, wenn mir was unangenehm ist. Und wenn diese Kultur da ist, dann ist das ein guter Schutz schon mal.
Vor dem Hintergrund, wie steht ihr dazu, dass jetzt ja im Grunde bis Jahresende eigentlich die Vereine, die Stadt- und Kreissportbünde das Schutzkonzept einführen müssen, damit sie dann auch, falls sie gefördert werden, nächstes Jahr weiter ihre Gelder bekommen? Ist das auch ein Fortschritt nach vorne, denke ich.
Also ja, es ist natürlich, weil inhaltlich wie das Schutzkonzept aussieht, es wird auf jeden Fall darüber geredet und es bringt genau diese Selbstverständlichkeit, dass man darüber redet und einfach, dass es Thema ist, wie jeder andere Schutz, der auch für den Verein ja ist und für die Mitglieder, auf jeden Fall. Wie das dann letztendlich gelebt wird, das Schutzkonzept ist dann wieder eine andere Sache, aber und es ist halt, bringt halt auch so ein bisschen die Vereine oder die Verantwortlichen in den Vereinen dazu, sich nicht mal wegducken zu können, weil sie es einfach in der Schublade haben und man kann darauf bestehen, sagen, ihr habt euch da mal mit beschäftigt und könnt jetzt nicht so tun, als wäre es jetzt alles ganz neu für euch. Mhm.
Also als das verabschiedet wurde bei der Mitgliederversammlung, da kam hinterher ein Herr auf mich zu und sagte, ach, ich bin Sicherheitsbeauftragter bei mir im Betrieb. Das ist ja eigentlich genau dasselbe, ne? Also wenn ich komme, mich wollen sie auch immer nicht haben, ist ja klar, ist ja unangenehm. Ich fand das übrigens auch immer unangenehm, diese Hallenbegehungen und so, schrecklich. Aber es gehört dazu. Und der sagte, ja, genauso wie da die Sicherheitskonzepte dazugehören, muss man da auch eins machen, ist doch ganz normal. Fand ich gut, dass das so angekommen ist und das wäre auch eine große Hilfe, wenn es eben einfach so als normal angesehen wird, wir müssen uns um den Schutz kümmern. Wir kümmern uns auch darum, dass wir keine kaputten Kästen in der Halle stehen haben.
Vielleicht als letzte Frage nochmal einen Schlenker zurück zum Betroffenenrat. Wir haben ja im Grunde zum Thema Prävention und Intervention haben wir ja seit über 2 Jahrzehnten unsere erfahrene LSB-Kollegin Dorota Saale im Haus, die ja in dem Gebiet eine Art Vorreiterrolle, ich denke, für alle Landessportbünde auch übernommen hat. Wie kann man es einordnen, den Betroffenenrat? Feedback von, sage ich mal, den anderen Landessportbünden, vielleicht vom DOSB. Wie seht ihr euch da so positioniert? Wie kann man das so Stand heute ungefähr beschreiben?
Nadine? Ja, also ich glaube, also schon als Vorreiter, würde ich das sagen, weil also mir ist kein anderer Betroffenenrat bekannt. Und ich glaube, dass NRW tatsächlich die Besonderheit hat mit Dorota Saale und mit noch weiteren Akteuren, die halt einfach in diesem Betroffenenrat drin sind. Das ist so ein bisschen Luxus von NRW, glaube ich, aber halt auch genutzt. Also, ja.
Birgit, vielleicht noch?
Ja, ich schätze es auch so ein, dass, also, wobei mir wäre lieber, es würden noch mehr Betroffene kommen und wir könnten noch mehr machen. Aber es ist natürlich schon sehr gut, dass wir seit Jahren schon einen Betroffenenrat haben. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Betroffene da sind und dass der Betroffenenrat auch noch stärker einbezogen würde in alle möglichen Entscheidungen, die gefällt werden. Also auch auf der Ebene vom LSB, aber vor allen Dingen auch auf der Ebene vom DOSB. Da sehe ich dann doch, dass manchmal die Perspektive der Betroffenen etwas zu wenig beachtet wird.
Und also ja. Noch die weitere Besonderheit ist, die ich jetzt dann auch sehe, weil gerade in dieser politischen Arbeit gibt es im Sport keine Vernetzung von Betroffenen, die irgendwie gemeinsam sprechen oder wenig. Keine will ich jetzt gar nicht sagen. Und das ist aber für die Wirksamkeit total wichtig, weil es wirklich, also es, ob das jetzt DOSB oder DSJ oder die Landessportbünde sind, die in Teilen ja tatsächlich wollen, irgendwie Betroffene einzubeziehen und aber auch wenig Möglichkeiten haben oder immer die gleichen Stimmen kriegen. Und diese politische Arbeit ist aber, um eine Stimme zu behalten oder eine Stimme zu bekommen und auch eine Wirksamkeit halt total wichtig. Und ich sehe das immer, ich hatte schon verschiedene Begegnungen mit betroffenen Vertretungen von der Kirche und sehe immer, wie die in Teilen tatsächlich auch verstritten sind oder in sich uneins. Und dadurch, das leidet halt total diese politische Wirksamkeit. Und das haben wir im Sport noch nicht. Und das ist halt auch eine Chance, die einfach genutzt werden muss.
Ja, das war doch ein schönes Schlusswort eigentlich. Ich glaube, wir haben sehr viele spannende und neue Eindrücke von eurer Arbeit im Betroffenenrat bekommen. Erstmal danke ich euch herzlich für eure Offenheit und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer genauso wie ich nun einen besseren Einblick in die sensible Thematik haben. Und verabschiede mich jetzt erstmal schon mal bei Nadine und Birgit. Danke euch.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr euch also gerne mit engagieren möchtet oder noch Fragen zum Betroffenenrat habt, dann meldet euch doch gerne bei uns. Und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes unter unserem aktuellen Podcast-Beitrag oder auf unserer Website lsb.nrw. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe von Wort zum Sport. Verabschiede mich noch von Frank Michael.
Tschüss, Sina, danke.
Sage tschüss und bis bald.